Wir sind also kein Brauereimuseum, wo explizit die Herstellung des Bieres dargestellt wird, sondern wir wollen die Bedeutung und die Bauweise und die Arbeitsweise in die Sommerbierkeller darstellen, in etwa 18. bis 19. Jahrhundert grob.
Irgendwie müssen wir in dieser Stadt wieder Bier brauen, in welcher Form auch immer, ob das dann eine Riesenbrauerei ist oder eher was Kleines im eigenen Keller, ist erstmal wurscht, Hauptsache es wird irgendwie wieder Bier braut.
Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
Am Anfang hörten wir Otto Zwiefelhofer von den Wasserburger Kellerfreunden und Fabian Pleitzier von der Wasserburger Bierkultur, einem eingetragenen Verein. Weil Bier brauen und Bier lagern zusammengehören, habe ich mich entschieden, diese beiden Themen zusammenzuführen. Wasserburg ist eine Bierstadt, genauer gesagt eine Bier- und Weinstadt. Zum Wein kommen wir im Sommer, heute geht es wie gesagt um das Bier. Bekannt und beliebt sind die Führungen der Kellerfreunde, wo es tief in den Kellerberg hineingeht und die Sommerbierkeller präsentiert und erkundet werden. Am Anfang steht ein Vortrag, in dem auf die Situation Wasserburgs als einer Stadt mit ehedem 15 Brauereien eingegangen wird. Die Sommerbierkeller waren notwendig geworden, weil es von Georgi Ende April bis Michaeli Ende September ein Bierbrauverbot gab. Das wurde zur Qualitätssicherung des Gerstensaftes erlassen. Aber die Versorgung der Bevölkerung mit süffigem Bier sollte über den Sommer sichergestellt werden. Deswegen auch der Name Sommerbierkeller. Als erstes präsentiert Otto Zwiefelhofer im Vortrag einen Lageplan der Sommerbierkeller. Diese waren in der Kellerstraße, dort wo heute das Parkhaus steht.
Der wurde erstellt unter der Führung und Initiative von Wittgar Neumeier Senior, leider vor einigen Jahren verstorben. Das ist der Vater dieser Führung durch die Bierkatakomben, ohne den gab es das nicht. Der hat beim Bürgerspiel 2000 die Chance gesehen, aus der Gruppe der Schiffsleute im Wesentlichen einen Kreis von ehrenamtlichen Freiwilligen zu akquirieren, die einem behilflich sind bei der Sicherung der Eingänge beispielsweise. Und aus einer einfachen Dokumentation von ein paar Diabütel hat sich dann die Führung entwickelt, wie sie es heute erleben werden.
Die Lage war ideal. In der letzten, der Würmeiszeit, entstand ein Moränengeschiebe.
In diesem Geschiebe, der Fachmann spricht vom tonig schluffigen Kies, eine Mischung aus Sand, Kies und Lehm, hat man relativ leicht graben können. Statisch so stabil, dass man also keine bergwerksmäßige Absicherung braucht und im Wesentlichen wasserundurchlässig. Den Abraum hat man einfach ans Innufer gekippt. Und so hat man kurze Wege gehabt zu den Brauereien.
In diesen Kellern konnte das Sommerbier also eingelagert werden. Es war ein kräftiges Märzenbier.
Man hat es mit stärker Alkohol eingebraut, doppelt gehopft und so eine längere Lagerzeit ermöglicht. Und der 23. April ist nicht nur der Tag, wo das Brauverbot beginnt oder das Braurecht endet, so kann man auch sagen, sondern es ist auch der Georgitag, wo alle Schorsches Namenstag haben und inzwischen auch der Tag des Bieres. Weil am 23. April des Jahres 1516 der Wittelsbacher Herzog Wilhelm IV. Das Reinheitsgebot verkündet hat. 1516 in Ingolstadt eine Lebensmittelverordnung, die heute noch gültig ist.
Wasserburg hatte Mitte des 19. Jahrhunderts also 15 Brauereien und 20 Bierkeller. Von dieser Bierherrlichkeit ist heutzutage nichts mehr übrig. Ein Punkt, der einige Bierfans wurmt. Denn es gibt noch nicht mal mehr einen Brauereibiergarten in der Innenstadt. Ortswechsel. Ich treffe mich mit Fabian Pleitzier in der Wasserburger Altstadt. Er ist Vorstand von Wasserburger Bierkultur e.V.
Ja, dann haben wir uns zusammengeguckt und zusammengefunden und waren dann relativ schnell einig. Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist ein Raum. Dann sind wir natürlich am Überlegen, wo kriegen wir den her, sind zur Stadt gegangen. Die Stadt Wasserburg hat ja zum Glück auch viele Immobilien. Fragt, ob die vielleicht was für uns hätten. Und die haben dann gemeint, ja, ihr müsst jetzt vielleicht einen Verein gründen, da tun wir uns leichter. Haben dann diesen Verein gegründet. Am letzten Samstag vom Lockdown sind wir extra noch zum Wichlerballe nach Emmering gefahren, im Landkreis Ebersberg. Da war die Inzidenz ein paar drunter. Dann haben wir quasi drei Tische genommen und in Sprechweite auseinander und haben dann diesen Verein gegründet, haben aber dann zwischenzeitlich tatsächlich von privat auch schon Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt. Aber den Verein haben wir trotzdem gegründet. Der Verein hat auch schon selber Bier braut, aber nur im ganz kleinen Stil tatsächlich. Also das war der erste Sud, das waren 20 Liter. Aber es ist wieder braut worden. Das war das, was wir machen wollten. Dieses Zeichen setzen, es geht wieder.
Der Verein wurde in der Zeitung vorgestellt und bald schon meldeten sich die ersten Interessenten, die mitmachen wollten.
Ich will auch mal brauen oder ich tue sogar schon brauen. Also ist dann diese ursprüngliche Idee, in Wasserburg wieder Bier zu brauen, ziemlich schnell dazu geworden, besser gesagt, so einen Zusammenschluss von Hobbybrauern zum bieten, so ein Forum zum bieten, eine Heimat, wo man sich mal austauschen kann, weil die meisten haben das Hobby angefangen und hocken jetzt einmal daheim in ihrem Keller oder in der Küche, brauen da gemütlich vor sich hin, machen auch alles, haben wirklich gute Biere, aber man möchte sich einmal austauschen. Man möchte mal zu irgendeinem Späßler gehen und sagen, ha Gott sei, probier doch mal, gell? Da habe ich jetzt viel Herzblut eingesteckt. Oder was hältst denn du von dem Bier, das ich da braut habe? Und ich möchte mal gern sowas ausprobieren. Hast du da Erfahrung? Oder auch so Sachen wie, gut, so, jetzt ist mir das Pilz nochmal ausgegangen. Hat vielleicht einer schnell einen Schippen voll.
Rund 80 Mitglieder zählt der Verein jetzt. Eine ganz besondere Leistung, denn seit der Vereinsgründung herrschte Corona. Zeit für eine willkommene Unterbrechung. Ein selbstgebrautes Weißbier, bei dem Fabian und der Reporter ins Schwärmen geraten.
Nehmen wir uns schon mal so ein kurz Weißbier aufgemacht haben. Das ist jetzt das Bäumkatzel-Weißbier vom Otto, vom Taler Otto aus Schonstedt, der mit dem Eisgruber Andi zusammen ins Hülzenbrei betreibt. Das ist quasi einfach der Name von ihrer Hobbybrauerei. Der wirklich großartige Arbeit macht. Der hat auch das Rezept kreiert fürs Wasserburger Bier, das wir letztes Jahr am Nationenfest ausgeschenkt haben. Und wir haben ja vorher schon geredet, die Farbe von dem Bier, die ist einfach schon eine Schau. Das stimmt alles, gell? Man riecht.
Da stimmt alles. Also wenn man es riecht, die Nase hat einen richtig schönen Duft drin. Und ich bin jetzt wirklich kein exzessiver Weißbiertrinker. Ja? Das letzte Jahr schon Jahre her, dass ich es getrunken habe. Aber das schmeckt so richtig gut und das...
Da kommt alles zusammen. Gell? Ja. Das ist so eine perfekte Harmonie, könnte man sagen, aus so einem malzigen, fruchtigen, eine leichte Süße ist drin, eine ganz leichte Bittere auch vom Hopfen, aber das spült sich perfekt zusammen und dann natürlich nur die Noten, wo die Hefe macht.
Im Verein ist auch die Stiftung Attel Mitglied. Besonders gut ist das, weil die Wasserburger Brauer dadurch auch einen Raum zum Brauen haben. Und bei den Bewohnern von Attel stößt das Bierbrauen auf eine große Resonanz.
Das Schönste ist tatsächlich an diesem Brauraum, dass er eben in der Stiftung Attel ist, die zum Stadtgebiet Wasserburg gehört und das wahnsinnig viel Potenzial hat, auch mit Zusammenarbeit mit den Attler Bewohnern einfach. Also auch mit Menschen mit Behinderung, die da vielleicht beim Bierbrauen mitmachen können. Vielleicht im Freizeitprogramm oder vielleicht irgendwann, dass man sagt, man macht es doch vielleicht irgendwann mal in einem gewissen kommerziellen Rahmen, dass man die mit ins Boot holt. Auch sonst die ganze Stiftung, die steht da, so haben wir zumindest das Gefühl, extrem hinter uns. Es ist wahnsinnig schön, sich da zu bewegen. Alle sind total interessiert, sind gespannt drauf, was läuft denn jetzt, also wie geht es weiter. Man wird dann gleich angeredet, ihr seid die, die das Bier brauchen, gell, wann geht es denn weiter und darf ich da mal mitmachen. Die ganze Infrastruktur, die da auch im Hintergrund ist, die kommt uns natürlich auch zugute. Also wenn was mit dem Strom nicht passt, dann ist sofort der Hauselektriker da etc. Also das ist eine Schau.
Zum Brauen gehört aber auch eine Brauanlage. Das ist die nächste große Anschaffung. Alleine kann der Verein die Kosten nicht stemmen und hat sich deshalb aufs Crowdfunding verlegt. Die Infos dazu in den Sendungshinweisen zu diesem Podcast. Und wer spendet, bekommt auch ein Dankeschön, sagt Fabian.
Wir haben so Ansteckpins gemacht. Die schauen recht edel aus, die sind aus Metall. Da haben wir gesagt, also bis zu einer Spende von 199 €, da hat man so einen Pin bekommen als einfach Auszeichnung, dass man irgendwas auch zum Herzeichen hat, dass man sich ans Revier klicken kann, an Hut stecken kann. Dann ab 200 € hätte man gesagt, kann man an einer Bierverkostung teilnehmen. Also wir haben auch einen Biersommelier im Verein, der Kai Adelmann. Wir haben eine Bierverkostung mal gemacht, allerdings nur vereinintern. Da ist dann das Wasserburger Bier, das Rezept quasi gekürt worden, das wir am Nationenfest ausgeschenkt haben. Wir wollten noch eine öffentliche Verkostung auch machen, die dann Corona-bedingt leider ausgefallen ist damals. Dann haben wir gesagt, ab 500 € würden wir die Teilnehmer einen Braukurs anbieten. Also wir haben hier drin auch schon einen Braukurs gemacht, in diesem wunderschönen Raum, wo wir jetzt sind, mit Inblick. Ein ganzer Tag, wo so ein Braukurs ist, das machen zwei Mitglieder von uns. Ab 1000 Euro würden wir eben eine Gravur in unserer Ehrentafel anbieten. Die würde es auch zweimal geben, also einmal wirklich eine immobile Platte oder Wand, die wir im Brauraum aufstellen würden in Attel. Und was wir aber sicher anbieten können, ist tatsächlich so ein Roll-Up, wenn man auf Neidersch sagt, wo immer, wenn eine Veranstaltung ist, dieses Roll-Up aufgezeigt wird.
Was mir noch aufgefallen ist beim Interview, die Wasserburger Brauer sind keine Gruppe, die ihr eigenes Süppchen kocht oder, um im Fach zu bleiben, ihren Sud siedet. Nein, sie haben auch guten Kontakt zu den umliegenden Brauereien.
Wir haben ein super Verhältnis, ja. Die sind alle total hilfsbereit. Also unser ganzes Malz, das können wir über den Edmund in Schnorze vom Baderbrei können wir das holen. Vom Unertelois in Hock kriegen wir immer wieder Hefe oder können unsere Fassel spülen, kriegen wir mal Flaschen gespülte vom Vorstinger, kriegen wir auch Flaschen. Also das ist immer freundlich, also da wird man nie als Konkurrenz wahrgenommen, sondern geht hin, wird freundlich empfangen, man kann ein bisschen ratschen, man kann sich da auch seine Tipps hauen, auch von dem Know-how profitieren, eben auch von der Infrastruktur profitieren. Und ich hoffe, dass die auch von uns langfristig profitieren können, wollen wir halt einfach diese Bierkultur wieder ein bisschen zum Leben erwecken, dass die Leute wieder Lust haben, ein Bier zu trinken, dass das nicht dieses abfällig, die trinken ihr Billigbier, sondern nein, dass das eben so ein Kulturgut wird, dass man sich wieder freut, irgendwo einfach ein herrliches Bier zu trinken, dass das salonfähig ist. Ist ja sowieso, aber dass einfach nicht nur diesen verruchten Touch, den es manchmal einfach hat, an das Bier trinken, sondern dass man einfach sagt, ja, man kann sich schön zusammensetzen, schön ein Bier trinken und ich trinke das gern und ich stehe da auch dahinter.
Ortswechsel hinein in die Bierkeller. Der Vortrag hat mittlerweile geendet und die Gruppen machen sich auf in die Bierkeller im Berg. Einmal am Stadtarchiv und Parkhaus vorbei öffnet unser Führer die schwere Stahltür. Hier halten Streben, Bolzen und Anker das Parkhaus im Berg. Es riecht feucht und nach Erde, während Max viel zum Inventar erklärt.
Wir haben natürlich keine Fassel drauf, sondern Aluminiumtank. Weil wir das 60 umbaut haben, sind die ganzen Fässer rausgeschmissen worden oder entsorgt worden, weil 60 war das Wirtschaftswunder schon langsam im Anzug. Da haben wir alles Altbewährte schon langsam entsorgt. Und der Keller hat natürlich auch mit dem Eis gar nichts mehr zu tun. Der hat schon eine Kühlanlage gehabt und ein schönes Pflaster schon mit einer Wasserrinne. Und 60 ist dann auch ein Gesetz rausgekommen, dass alle Räume, wo Lebensmittel drin sind, und da gehört es mir auch dazu, verputzt sein müssen und mit abwaschbarer Farbe gestrichen. Und das ist das Ergebnis. Wenn nämlich die Feuchtigkeit nicht rauskommt, dann kommt der Putz runter. Weil alle anderen Keller sind nur mit Kalk geweißelt. Und da muss ich jetzt ein bisschen lästern. Der das Gesetz rausgebracht hat, das war ein Weltverbesserer ohne Erfahrung, weil sonst hätte er das gewusst, dass das nicht funktioniert.
Der Max kann viel erklären und er tut es auch. Und wenn man sich das ganze Inventar des Kellers ansieht, eine größere Sammlung von alten Bierherstellinstrumenten habe ich bei vielen Brauereibesuchen noch nicht gesehen. Alleine deswegen lohnt sich diese Führung in den Kellerberg.
So, können wir schon wieder weitergehen. Und das, was man da sieht, das große Gemauerte da, das ist ein gemauerter Gärbottich. Hat eine Fassungsvermögen von 185 Hektoliter. Der ist innen verputzt und mit Ebonit gestrichen, damit der Geschmack neutral ist. Heute aber so mit Kunststoff verkleidet. Und dahinter ist einer mit 90 Hektoliter und das Freistehende da, der hat einmal 100 Hektoliter gehabt, aber wie das Parkhaus gebaut worden ist, hat den eine Firma gekauft, da haben sie das drum abgeschnitten und den Rest da lassen. Für den Bruckbrei war das natürlich optimal. Der hat vorhin seine Brauerei gehabt, sein Sudhaus. Der hat das Bier gesehen und übers Kühlschiff in Gerbottich. Und alle anderen Brauereien haben an der Stadt drin gewesen. Die haben im Vorfass hin und her gefahren. Die waren natürlich dermaßen umständlich. Darum hat sich das ganze Jahr schon langsam aufgehört. Und wenn wir jetzt da her schauen, der Zahnkranz da, da haben die Maurer bewusst keinen Abschluss nicht gemacht. Weil man hat ja nicht gewusst, wer wieder weiterbaut oder nicht.
Allzu viel will ich jetzt aber nicht mehr verraten, nur an einer Sache kommen wir nicht vorbei, am Inzinger Bierfilter. Der machte nach seiner Erfindung das Filtern des Bieres einfacher, das vorher in mühevoller Handarbeit geschah. Wie das in vergangenen Zeiten funktionierte, zeigen zwei Brauknechte in einem der Keller. Und der Erfinder? Der stammte aus einer Wasserburger Brauerei, sagte Max.
Der Einzige war ein Brauereissohn und hat den Bierfilter erfunden. Was die beste Erfindung war, was am Brauereiwesen passiert hat, Kinder. Seitdem kann man das Bier lagern und man hat ein Glasbier. Und da war auch der Eingang in Inzinger Keller. Und die Brauerei Inzinger, die war in der Stadt drinnen, in der Salziner Zeile gegenüber vom Rathaus, ist jetzt Sportgeschäft Inzinger. Und die Inzinger Brauerei war die größte von den 15. Die haben im Jahr 4.400 Eimer Bier gebraut. Die Eimer haben aber 75 Liter gehabt. Das war umgerechnet etwa 3.000 Hektoliter. Und nachdem aber das Filtergeschäft so gut gegangen ist, hat er die Brauerei so langsam sitzen lassen, ist erst nach Trier gegangen und dann nach Mannheim. Und in Mannheim gibt es die Inzinger KG heute noch nach wie vor, machen die Filter und alles, was man in der Brauerei braucht. Hat aber mit den Wasserburger absolut nichts mehr zu tun, da ist nur der Name geblieben, Inzinger.